Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Lars-Hendrik Beger und
Leon Kahane.
Seit dem 7. Oktober, dem terroristischen Angriff der Hamas und seinen Folgen, ist die globale Kulturszene gespalten. Dabei wird der scheinbar tiefsitzende Antisemitismus immer wieder deutlich. Was macht das mit dem Kulturbetrieb und wie lassen sich die Gräben in Zukunft vielleicht wieder schließen? Darüber spreche ich mit Leon Kahane, jüdischer Künstler aus Berlin und Mitbegründer des Forums Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst. Hallo Herr Kahane.
Hallo.
Sie sind selber Jude, Ihre Großeltern waren auch jüdisch und im Widerstand. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr? Kann man da schon von Widerstand sprechen oder ist das noch zu viel?
Ich würde das vielleicht nicht so nennen oder vielleicht auch doch. Also für meine Großeltern war der Widerstand ja etwas, was sie sich gar nicht mehr aussuchen konnten an einem bestimmten Punkt. Also die Alternative wäre die Vernichtung gewesen. Und das hat auch viele ihrer und meiner Verwandten getroffen damals. Insofern sind wir zumindest in Deutschland schon noch in einer ganz anderen Situation, das würde ich schon sagen. Aber es ist zumindest so, dass diese Debatte, die hier geführt wird und die Art und Weise, wie die geführt wird, sehr viel Druck ausübt und auch meine Arbeit betrifft. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen, denen das ganz ähnlich geht, sehr eingeschüchtert sind, nicht wissen, wie sie sich verhalten können und wie sie über das Thema überhaupt sprechen können.
Lassen Sie uns mal versuchen, über das Thema zu sprechen. Die Proteste an der Universität der Künste, da haben Studierende für einen lauten Protest gesorgt, haben die Leitung der Universität unter anderem dazu aufgefordert, sich kritisch gegenüber Israel zu verhalten, also Israel zu verurteilen und auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten in Israel einzustellen. Und das sind ja Argumentationsmuster, die man auch allgemein gerade in der Kulturszene global und auch gerade in Deutschland beobachtet. Sind Sie davon überrascht, dass in der Kulturszene so argumentiert wird, dass es da diese Gräben gibt?
Nein, also davon bin ich überhaupt nicht überrascht. Da geht es ja auch ganz stark um Gewissheiten und um Begriffe und darum, Fakten zu schaffen über zum Beispiel sprachliche Bekenntnisse. Also im Moment haben wir es viel mit dem Begriff Genozid zu tun und dem Begriff Ceasefire. In der Vergangenheit vermehrt, aber der tritt natürlich auch immer noch auf, ging es viel um Begriffe wie Kolonialismus und Apartheidsregime. Und hier geht es natürlich dabei auch darum, dass man über die Anerkennung dieser Begriffe auch Umstände anerkennt, die aber natürlich hochgradig umstritten sind. Oder nicht nur umstritten sind, sondern die möglicherweise auch jeder Tatsache entbehren. Und was an der UdK passiert ist, entspricht im Prinzip dieser Form der Debattenführung, dass man eigentlich gar nicht mehr sich aussetzt den Widersprüchen, sondern sie eigentlich sogar viel mehr grundsätzlich aus dem Weg räumen möchte und dafür auch bereit ist, die Form von Druck auszuüben, die an der UdK ausgeübt wurde, zum Beispiel gegenüber dem Präsidenten.
Wenn man den Blick jetzt aber mal so ein bisschen weitet, auch auf die Popkultur, dann habe ich manchmal so den Eindruck, es gibt viele, die gerade überrascht sind über die Ausmaße dieses Antisemitismus, dass man so eher das Gefühl hatte, des sprichwörtlichen globalen Dorfs, wo alle irgendwie in Frieden miteinander leben und gut miteinander auskommen. War man da vielleicht auch einfach ein bisschen zu naiv?
Ja, also Naivität spielt hier sicherlich eine große Rolle und ich würde aber auch sagen, ein aktives Nicht-Sehen-Wollen, denn tatsächlich ist es ja so, dass diese Konflikte, mit denen wir es hier zu tun haben, die sind teilweise so grundsätzlich. Hier geht es ja auch um Weltbilder, also um Weltanschauungen, die teilweise so diametral gegeneinander stehen, dass es vielen Leuten zumindest unbewusst klar ist, dass sie, wenn das ausgesprochen wird und wenn das thematisiert wird, eigentlich kaum noch eine Möglichkeit haben, zueinander zu kommen. Und deshalb steht ja jetzt immer die Frage im Raum, wie kommen wir wieder zueinander? Und tragischerweise kann man das eben nur damit beantworten, dass man diese Konflikte führen muss.
Jetzt hat der Leiter der UdK, Norbert Peils, gegenüber der Taz davon gesprochen, man müsse im Lehrplan einer Kunsthochschule die demokratische Bildung in den Blick nehmen. Hat die Kulturszene tatsächlich ein Demokratieproblem?
Das kann man, da darf man nicht pauschalisieren, wird dann immer so schön gerne gesagt. Aber ich glaube nicht, dass sie viele Leute finden werden in der Kunstwelt, die die Demokratie grundsätzlich in Frage stellen würden. Allerdings ist es schon so, dass sich hier Weltbilder durchsetzen in der Kunst, die in der Konsequenz die Demokratie in Frage stellen. Und zwar sogar, wenn sie das im Namen der Demokratie tun. Und das ist ja etwas, was uns auch gar nicht so unbekannt sein dürfte, denn eigentlich haben wir spätestens seit 2015, würde ich sagen, mit der AfD eine Partei, die was ganz Ähnliches macht. Nun muss man auch hier vorsichtig sein und kann nicht sagen, die Kunst gleich die AfD oder so. Ne? Das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Aber es ist schon so, dass das Demokratieverständnis hier so ein bisschen untergraben wird von ein paar Gewissheiten über zum Beispiel Erinnerungskultur, über Aufarbeitung, über letztlich dann doch auch die Systemfrage. Also wir haben ja auch ganz viele Studierenden hier, die diese Proteste unterstützen und die sich davon eine Art sozialistische Utopie oder sowas versprechen. Und das ist mir auch relativ vertraut, denn meine Großeltern, von denen Sie ja schon kurz sprachen, sind ja nach 45 in die DDR gegangen. Und da haben diese Debatten ganz ähnlich stattgefunden wie heute und tatsächlich sogar mit ähnlichen Begriffen und natürlich immer im Namen der Demokratie, aber es war einfach nicht demokratisch.
Sie haben eben schon mich ermahnt und ich gebe Ihnen vollkommen recht, man darf nicht pauschalisieren. Und es gibt ja auch Künstlerinnen und Künstler und auch Institutionen, die sich ganz anders verhalten, die auch den Antisemitismus klar kritisieren. Und die landen unter Umständen auf einer Liste wie das Index Palestine, über den über die vergangene Woche berichtet wurde in verschiedenen Medien. Eine Listung, in der die Haltung von Kulturinstitutionen zu Israel und Palästina festgehalten wird. Ist das auch eine Realität der Kulturszene, dass man unterscheidet aus einem moralischen Standpunkt in gut und schlecht, mit wem darf man zusammenarbeiten und mit wem nicht?
Ja, das hat sich ein bisschen so dahin bewegt in den letzten Jahren, würde ich sagen. Dabei haben wir es eben zu tun mit so einer sehr dichotomen Weltanschauung. Und wenn man einem dichotomen Weltbild verfallen ist, dann denkt man nun mal in gut und böse. Letztlich folgt das eigentlich nur dem Impuls, die eigenen Widersprüche zu überwinden. Das heißt ja letztlich nichts anderes, als sich auch des eigenen Gutseins zu versichern. Und so einfach ist es am Ende natürlich nie. Denn tatsächlich ist es ja so, dass auch da können wir nochmal über diesen Protest an der UdK sprechen. Die Leute vergessen ja oft auch, welche grundsätzlichen institutionellen Errungenschaften überhaupt diese Protestform ermöglichen, die hier stattfinden. Und das korrodiert hier jetzt schon zunehmend und dafür ist so eine Liste nicht nur ein Indikator, sondern das ist ein Resultat.
Ja, und wie lässt sich dann ein Konflikt offen austragen, wenn es scheinbar, wie Sie das sagen oder andeuten, die Positionen so unterkomplex sind, also eben unterteilt werden in gut und schlecht?
Ich denke, man muss sich jetzt wirklich aktiv beschäftigen mit der Art und Weise, wie sich hier Sprache entwickelt, wie sich Bilder entwickeln. Die ganze Debatte, die wir zum Beispiel um die Documenta geführt haben, ist voller Leerstellen. Es wurde viel zu wenig geredet über den Zusammenhang zwischen der sprachlichen Selbstbeschreibung dieser Documenta 15 und dem tatsächlichen Konflikt, der am Ende eben auch gar nicht wirklich ausgetragen wurde. Wir müssen darüber reden, warum in der Kunst so wenig über Antisemitismus geredet wird, dafür aber sehr, sehr viel über Kunstfreiheit oder darüber Gewissheit zu herrschen scheint, dass man in der Kunstfreiheit eingeschränkt wird, wenn Antisemitismus thematisiert wird. Also das sind die Debatten und das sind jetzt wirklich sehr schmerzhafte Debatten, weil die Idee der letzten Jahre in der Kunst ja immer war, dass man einen besseren Zustand herstellt und in gewisser Weise hat das auch funktioniert und nun sehen wir aber, dass das Ganze auch ein paar Kehrseiten hat. Und so ist es meistens, wenn die Welt nicht dichotom ist, sondern komplex und widersprüchlich. Und jetzt ist das dran und das wird uns sicherlich ein paar Jahre begleiten, aber hier fehlt jetzt, und das muss kommen, wirklich die Kunstwelt, die Bereitschaft, Kunstkritik zu machen, institutionelle Selbstkritik. Und wer das nicht will, wird an dieser Debatte auch nicht teilnehmen. Und wer das will, wird sicherlich eine schwere Zeit haben, aber vielleicht auch einige Erkenntnisse haben.
Sie haben jetzt von ein paar Jahren gesprochen, die diese Debatte, die Kulturszene begleiten wird. Wenn wir mal einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, Herr Kahne, wie viel Optimismus haben Sie, dass in Zukunft diese Gräben auch wieder überwunden werden können?
Tja, ja, also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Und wenn ich nicht Optimist wäre, dann würde ich das auch nicht machen. Dann könnte man sich diese Gespräche, auch das, was wir jetzt gerade führen, sparen. Ich denke, am Ende ist es so, also das Judentum, ja, das ist so ein bisschen geprägt von einer Art Dilemma-Pädagogik, würde ich sagen. Also viel ist entstanden aus dem Bewusstsein über Dilemmata und dem der Beschäftigung mit Dilemmata. Wie hätten meine Großeltern überhaupt weiterleben können und ein Leben führen können und auch ein Leben führen können, wie sie es geführt haben, nachdem sie den Holocaust überlebt haben? Also ich traue mich gar nicht in so einer Situation wie jetzt pessimistisch zu sein. Und im Übrigen ist es so, dass Minderheiten sich das auch gar nicht erlauben können, in so einer Situation pessimistisch zu sein. Denn sonst würde es diese Minderheiten schon seit Jahrhunderten nicht mehr geben. Vor allem auf Juden trifft das schon ganz eindeutig zu. Insofern bin ich optimistisch, aber ich bin auch nicht naiv. Also ich weiß schon, womit wir es zu tun haben. Und da muss man, aber da kann man, es gibt eben, man kann, wie gesagt, Dilemma-Pädagogik, man kann daraus sehr viel lernen und am Ende könnte da was ziemlich Interessantes bei rauskommen.
Sagt der Künstler Leon Kahane. Vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Dankeschön.
Corso. Kunst und Pop.